ARD. SWR Kultur. Forum. 10 Jahre nach dem Putschversuch, wo steht die Türkei heute? Mit Pia Mazurcak, schön, dass Sie dabei sind. 3 Brücken führen in Istanbul über den Bosporus. Eine davon heißt seit 10 Jahren Brücke der Märtyrer vom 15. Juli. So umbenannt, weil sich dort 2016 Menschen den putschenden Soldaten in den Weg stellten. Wie an vielen Orten in Istanbul und auch in der Hauptstadt Ankara. Es war das erste Mal in der an Militärputschen nicht armen Geschichte der türkischen Republik, dass eine solche Machtübernahme durch das Militär gescheitert ist. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Sieg des Volkes, aber auch eine Gelegenheit, demokratische Rechte und rechtsstaatliche Prinzipien in rasantem Tempo weiter zu demontieren. Welche Folgen hat der Putsch noch heute und wohin steuert die Türkei 10 Jahre danach? Das diskutiere ich mit der Journalistin und Erdogan-Biografin Cidem Akyol, der Politikwissenschaftlerin Dastan Jasim vom Giga-Institut in Hamburg und Aret Demirci, er leitet das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul. Herr Demirci, noch in der Putschnacht selbst meldete Erdogan sich per FaceTime auf dem Fernsehsender CNN Türk zu Wort und sagte, es gibt keine Macht, die über dem Willen des Volkes steht. Was hat die Menschen in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli auf die Straße gebracht? War das tatsächlich demokratischer Widerstand?
Also das würde ich schon bejahen. Ja, oft entsteht nämlich der Eindruck, vor allem im Westen, dass ausschließlich Erdogan-Anhänger den Putsch gestoppt hätten. Tatsächlich war das aber eigentlich eine Ablehnung des Militärputsches, die von der gesamten Gesellschaft herausging. Viele Menschen, die auch Erdogan ablehnten, wollten nicht zu einer Zeit zurückkehren, in der das Militär über demokratisch gewählte Regierungen entschied. Wie Sie gerade schon auch erwähnt haben, die Türkei hat in der Vergangenheit sehr oft unter Militärputsch gelitten. Und das war für die Menschen der Punkt, wo sie das nicht noch einmal mitmachen wollten. Das war ein ganz kurzer Moment eines demokratischen Grundkonsens, aber diese Einheit bestand nur für wenige Tage.
Hinter dem Putsch steckt, da legt sich die türkische Regierung inklusive des Präsidenten schnell fest, die Gülen-Bewegung, eine weit verzweigte islamisch-konservative Gruppierung unter der Leitung von Fethullah Gülen. Mit dem hat die AKP eigentlich lange zusammengearbeitet, der lebt aber zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Jahren in den USA im Exil. Frau Jasim, welche Rolle hat denn dieses Netzwerk im gesellschaftlichen System der Türkei bis dahin gespielt?
Also der Aufstieg der AKP und Erdogan ist halt eben ohne diese AKP-Gülen-Allianz nicht zu denken. Es wurde ja vorher schon über die Militärputsche geredet und in der gesamten modernen Geschichte der Türkei war das so, dass eigentlich das politische Establishment hauptsächlich geprägt war von Leuten, die halt eben der CHP bzw. der einem bestimmten kemalistischen Establishment zugehörig waren. Und im Endeffekt war halt eben die Strategie der AKP, Gülens, aber auch eben von solchen Vordenkern wie Necmettin Erbakan, diesen langen Marsch durch die Institutionen zu machen und nach Leute auszubilden, eine neue Generation aufzubauen, die halt eben anfängt, auch das System so von unten zu erobern und halt eben wichtige Posten zu infiltrieren. Gerade bei der Gülen-Bewegung, da reden wir über ein transnationales Netzwerk von Bildungsinstitutionen, da reden wir wirklich über eine Bewegung, die ganz, ganz tief in der Gesellschaft in der Türkei auch verankert war. Und im Endeffekt, als dann eben Erdogan an die Macht kam, da waren schon ganz viele Leute aus der Gülen-Bewegung eben in wichtigen Posten, gerade in der Justiz, waren sehr, sehr bezeichnend in den 2000ern für verschiedene auch Antikorruptionsverfahren. Aber da hat es halt eben schon angefangen zu kriseln zwischen den beiden, denn viele dieser Antikorruptionsverfahren haben dann sozusagen gefährlich nah an die AKP angeklopft.
Vor diesem Hintergrund bilden sich ja auch Mythen oder Legenden rund um diese Putschnacht, zum Beispiel um die Flucht des türkischen Präsidenten. Er sei, sagt Erdogan damals selbst, den Soldaten, die ihn festsetzen sollten, nur knapp entwischt. Frau Akyol, Sie haben sich ganz intensiv mit der Selbstinszenierung Erdogans auseinandergesetzt. Was ist das für ein Präsident, der aus dieser Nacht hervorgeht?
Ja, ich würde gerne nochmal anknüpfen an Herrn Demirci, an die Mobilisierung des Volkswillens in jener Putschnacht. In jener Putschnacht, ich war zu Hause in Istanbul, in meiner Wohnung, unweit des Taksim-Platzes, und wir haben alle auch SMS bekommen von der Politik, ja. Also wer jetzt auf diesen Knopf gedrückt hat, weiß ich natürlich nicht. Aber in dieser SMS stand halt sinngemäß, wir sollen alle auf die Straße und die Demokratie verteidigen.
Das ist das ja heißt, auch das, was von den Moscheen aus ausgerufen wurde.
Unter anderem auch, ja. Genau, es wurde auch von den Minaretten halt ausgerufen. Es wurde auch schon sehr bewusst politisch auch nochmal angeheizt. Also dass die Menschen, die auch wirklich genug hatten von den Putsch-Erfahrungen, den leidlichen, blutigen in der Türkei, die deswegen auf die Straßen geströmt sind. Aber es wurde politisch nochmal zusätzlich angeheizt und man wurde wirklich explizit aufgefordert, auf die Straßen zu gehen. Und was für einen Präsidenten haben wir damals erlebt? Also in jener Putschnacht, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil dieses Bild sich mir so eingebrannt hat, ein recht entsetzt wirkender Erdogan für gewisse Momente, der in den Nachrichten erschienen ist, der via FaceTime sich ja öffentlich geäußert hat, gezeigt hat, ins Nachrichtenstudio geschaltet wurde. Und der sich aber wieder schnell gefangen hat. Und er hat ja noch in jener Putschnacht gesagt, das sei ein Geschenk Gottes, diese niedergeschlagene Revolte. Und man muss sagen, rückblickend, das hat sich aber recht schnell dann auch so herauskristallisiert, ist der Mann als Gewinner dieser Nacht hervorgegangen. Der Mann, der eigentlich gestürzt werden sollte, ein gestärkter Präsident.
Ein Geschenk Gottes, das haben Sie gerade schon angesprochen, das ist so ein ganz berühmtes Zitat aus dieser Putschnacht. Es war, glaube ich, auch bei vielen direkt danach relativ schnell die Sorge groß, dass ja die türkische Regierung hart durchgreifen würde. Cem Özdemir, heute Ministerpräsident von Baden-Württemberg und damals Parteivorsitzender der Grünen, sagte, Erdogan werde diese Gelegenheit nutzen, Zitat, noch weiter in der türkischen Zivilgesellschaft aufzuräumen. War das wirklich so klar, dass die türkische Regierung so reagieren würde?
Also es war absolut klar, in jeder Nacht, in jenen Momenten, diese Nacht wird die Türkei nachhaltig beeinflussen und das nicht im positiven Sinne. Und wenige Stunden schon nach dem Putschversuch, das war an einem Samstag, sind ja schon Listen aufgetaucht in den regierungsfreundlichen Medien von unter anderem von Juristinnen, die gefeuert wurden, die suspendiert wurden, die inhaftiert wurden. Und diese Listen, die sind ja nicht innerhalb weniger Stunden entstanden. Das heißt, die müssen in irgendwelchen Schubladen gelagert haben. Dass sich die Geschichte der Türkei massiv verändern würde, das war sehr schnell klar.
In was für eine Lage hat das denn die Opposition gebracht, die den Putsch ja auch recht schnell sehr deutlich verurteilt hat?
Zunächst einmal haben ja alle Oppositionsparteien diesen Putschversuch abgelehnt. Also Hintergrund ist halt einfach die türkische Geschichte, die halt blutige Putsche erlebt hat. Viele erinnern sich an den Putsch 1980, wo auch viele Menschen aus der Türkei unter anderem nach Deutschland geflohen sind vor Folter. Und die HDP, die pro-kurdische Opposition, die wurde bereits 2015 durch die AKP, durch die Regierung, in die Mangel genommen, um das mal diplomatisch zu formulieren. Und Sie müssen sich vorstellen, also über diese Person spricht ja heutzutage niemand mehr, über diese Personen, Figen Yüksekdag und Selahattin Demirtas, das waren die Vorsitzenden der HDP, das waren oder sind immer noch, man sieht sie halt nicht, weil sie immer noch im Gefängnis sitzen, charismatische Lichtgestalten in Anführungsstrichen, aber so wurden sie wahrgenommen. Wenige Monate nach dem Putschversuch ist dann diese, die ich gerade genannt habe, die HDP-Spitze ins Gefängnis gewandert und sitzen da bis heute noch.
Ja, Frau Jasim, Sie beschäftigen sich ganz eingehend auch mit der Situation und der Rolle der kurdischen Bevölkerung in der Region. Frau Akyol hat es gerade schon so ein bisschen eingeordnet. Der Putschversuch, der fällt ja in eine Zeit von ohnehin großen innenpolitischen Konflikten. Also der damalige Friedensprozess mit dem Militantenarm der PKK, der ist gerade erst gescheitert. Es gibt schwere Terroranschläge von kurdischer Seite, von Seiten des sogenannten Islamischen Staats. Gleichzeitig wird beispielsweise die mehrheitlich kurdisch bewohnte Altstadt von Diyarbakir vom Militär abgeriegelt und zerstört. Welche Auswirkungen auf diesen Konflikt mit den Kurden hat denn dieser Putschversuch jetzt konkret?
Naja, also zunächst einmal, ich meine, vorher war die Rede davon, das Volk hat sich aufgestellt gegen den Putsch und für Demokratie und so weiter. Also ich sag's mal ehrlich, also die Nacht, in der das Ganze passiert ist, saß ich mit kurdischen Freunden zusammen, habe mir das entsetzt angeguckt und da war schon klar eigentlich für uns, das ist etwas, wofür die kurdische Seite auch schwer zahlen wird. Frau Akyol hat das ja schon erwähnt, die Eskalation ist ja schon vorher vorgegangen. Im Jahr davor wurde ja eben schon auch die parlamentarische Immunität der HDP aufgehoben, wozu auch die JHP zugestimmt hat. Also das ganze Komplex, Regierung, wär's Opposition, das ist in der Türkei etwas, was ganz unterschiedlich behandelt wird. Und ich glaube, das Grundthema hier
ist, können Sie das
ist,
genauer sagen, was wird unterschiedlich behandelt?
Genau, also die Frage ist sozusagen, haben wir eine Konstellation von Regierung und Opposition, die grundsätzlich was damit zu tun hat, wer gerade die Regierung stellt und wer nicht, ja? Und die andere Lesart dessen ist die Frage, haben wir da Leute, die ein grundsätzliches türkisches Establishment, auch eine grundsätzliche Ideologie rechts der Mitte, eine türkische Staatsideologie rechts der Mitte vertreten und welche, die grundsätzlich dagegen sind. Und bei der JHP sehen wir ja, dass sie immer wieder in der Opposition sind und auch immer wieder als Oppositionskraft angegriffen wurden. Aber immer wieder dann, wenn es darum ging, gegen andere Oppositionen vorzugehen, wie die HDP, da halt eben auch mitgewirkt haben. Und nicht nur das, diese Art von massiver Militarisierung und auch später eben Ausnahmezustände und so, das wurde ja alles schon eben in den kurdischen Gebieten erprobt. Denn die kurdischen Gebiete, die haben ab Winter 2015 unter einem großen Städtekrieg gelitten, in der die Türkei wirklich in einem echten Bürgerkrieg auch gegen Städte in der Türkei, kurdische Städte in der Türkei losgegangen ist. Und da wurden ja schon breite Entlassungen von BürgermeisterInnen ausgesprochen. Da wurde eben schon breit militarisiert. Da wurden Ausnahmezustände und auch Bewegungsverbote für die Leute etabliert und so weiter und so fort. Das heißt, als das passiert ist, ist für die kurdische Seite vor allem klar gewesen, okay, ein erstes Exempel, was sozusagen statuiert wurde, wird jetzt nun in eine Regierungsebene gebracht. Und das haben wir ja dann eben dann auch konkret innen- und außenpolitisch in der Türkei gesehen nach dem Putsch.
Welche Folgen hat denn genau diese Konstellation, die Sie da gerade beschrieben haben, heute noch? Also die JHP hat sich gegen den Putsch gestellt, hat jetzt in ihrer Lesart die Kurdinnen und Kurden sozusagen drangegeben, wenn Sie so wollen, Herr Demirci. Jetzt ist die JHP diejenige, gegen die massiv vorgegangen wird. Welche Folgen hat dieser Putsch noch heute auf die türkische Opposition?
Zunächst, also ich bin voll bei Frau Jassim. Also die kurdische Frage, das ist natürlich die rote Linie des türkischen Staates, die sich eigentlich seit über 100 Jahren jetzt durchzieht. Und die JHP als die Partei, die den türkischen Staat gegründet hat, war natürlich immer auch mit dabei, die Kurden aus dem politischen Geschäft rauszulassen.
Aber da möchte ich mal kurz einhaken. Also ich finde, dass die JHP hier so ein wenig zu gut wegkommt. Also was die JHP, die gehört ja zu, man muss sich das vorstellen, wirklich zur DNA des Landes. Sie wurde von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk gegründet. Das ist nicht einfach irgendeine Oppositionspartei. Und die JHP, die hat eine Assimilierungspolitik gegenüber den Kurden, Kurdinnen gemacht. Und spannend dabei ist ja, dass die AKP jahrelang auch, der Grund dahinter, der ist etwas zweifelhaft, aber auch eine Annäherungspolitik gewagt hat an die Kurden, Kurdinnen, dass es da auch dann Zusagen gab, dass da auch das Friedensgespräche aufgenommen wurden etc. Das hat die JHP nicht hinbekommen über Jahrzehnte.
Ja, der Grund, den Sie da gerade ansprechen, ist, das sagen viele Kritikerinnen und Kritiker, dass Präsident oder ja damals Ministerpräsident Erdogan gesagt hat, er möchte ein Präsidialsystem einführen, was ja dann tatsächlich ein Jahr nach dem Putschversuch auch kommt. Ne? Das Referendum ist dann 2017. Wir können gleich nochmal über das Ergebnis sprechen. Warum aber ist das Präsidialsystem überhaupt so wichtig?
Es ist deswegen wichtig, weil die Türkei damit quasi in einen Ein-Mann-Staat umgewandelt wurde. Also die Gewaltenteilung wurde eigentlich vollständig aufgeweicht und die Türkei ist seitdem wirklich auf eine Person gemünzt. Und das ist halt der Staatspräsident, Recep Tayyip Erdogan.
Kann man sagen, ohne Putschversuch kein positives Ergebnis beim Referendum für das Präsidialsystem?
Ich finde, das lässt sich so nicht beantworten.
Denken Frau Jassim,
ja? Ja. Ich Ich würde schon sagen, weil der Putschversuch ist ein zentraler Punkt gewesen in einem schon anlaufenden Prozess. Also da sehe ich das genauso. Das Wichtige war, dass halt eben der Putschversuch etwas eingeleitet hat, was man halt den zivilen Putsch nennt. Dass man so sozusagen ohne eine Kugel abzuschießen es schaffen kann, einen Putsch aufzubauen. Und wenn wir uns das halt eben angucken, ist es so, dass dieses Präsidialsystem nur der finale Clou einer Umstrukturierung gewesen ist, die dazu sorgen sollte, dass diese zentrale Macht, die früher die Armee hatte, mit der die Armee auch eben immer wieder putschen konnte, dass dieser riesige Apparat nach und nach nicht schwächer gemacht wurde per se, also dieser Militärapparat, sondern dass halt die Gewaltenteilung zwischen diesen verschiedenen Arten von Militärapparaten, auch die Militarisierung der Polizei beispielsweise, dass das halt eben perfektioniert wurde. Und deswegen ist das halt eben der zentrale Knackpunkt gewesen, das zu koppeln an einen militärischen Ausnahmezustand. Das ist das Wichtige und das ist das, wohinter die türkische Bevölkerung sich leider eben immer wieder sammelt bei allem internen Kämpfen und Streiten. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Putschnacht ist unglaublich blutig gewesen. Das sind ja richtige Lynchmorde teilweise gewesen. Dass trotzdem dann alle wieder zusammenkommen unter so einem nationalen Schirm, das ist halt das, was klappt am Ende.
Jetzt haben wir das Präsidialsystem bis heute. Recep Tayyip Erdogan ist nach wie vor Präsident. Herr Demirci, dieser Präsident, der kann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen, der kann Minister ernennen, auch hohe Beamte, Richterinnen und Richter. Haben wir jetzt im Grunde genommen eine Art Fortsetzung des Ausnahmezustands in diesem Präsidialsystem?
Nein, wir haben den Ausnahmezustand jetzt als Dauerzustand. Also könnte man das zusammenfassen, was seit 2018 passiert in der Türkei. Wir hatten für 2 Jahre den Ausnahmezustand. Und meine Kollegin Frau Jassim hat das sehr gut zusammengefasst. Also der eigentliche Wendepunkt ist ja weniger die Putschnacht selbst, als vielmehr die Zeit danach. Also der Putsch verschaffte die Legitimation, den Staat umfassend umzubauen. Es war ja klar, dass nach jedem gescheiterten Militärputsch, egal wo auf der Welt, gegen die beteiligten Offiziere wird natürlich vorgegangen, was natürlich auch hier in der Türkei zu erwarten war. Überraschend war jedoch das enorme Ausmaß. Der Ausnahmezustand entwickelte sich von einer Reaktion auf den Putsch zu einem Instrument für den sehr tiefgreifenden Umbau von Staat und Verwaltung. Und heute haben wir es mit einem Präsidialsystem à la Turca zu tun, der nicht zu vergleichen ist in keinster Weise mit irgendeinem Präsidialsystem auf der Welt. Als es noch darum ging, Werbung für das Präsidialsystem zu machen im Fernsehen im Vorfeld des Referendums, hieß es immer, ja, in den USA gibt es auch ein Präsidialsystem und woanders auch. Und dass das gut wäre für die Türkei. Aber ich glaube, in keinem Land der Welt gibt es ein Präsidialsystem vergleichbar mit der in der Türkei, wo es absolut gar kein Checks and Balances mehr gibt, wo die Instrumente eigentlich ausgehöhlt sind. Sie stehen eigentlich nur noch formalitätshalber. Und eigentlich bestimmt über alles der Präsident selbst.
Und jetzt wird in diesem System ja nach wie vor gegen vermeintliche oder mutmaßliche Gülen-Anhänger vorgegangen. Gerade gab es die Meldung, dass gegen rund 1000 Menschen ermittelt werde, deren Festnahme sei angeordnet worden wegen Verbindung zur sogenannten Gülen-Bewegung. Was bedeutet das nach wie vor? Also wie muss man sich eine Zivilgesellschaft vorstellen oder wie muss man sich eine Gesellschaft vorstellen, in der so viele Rollen auf eine Person vereinigt sind?
Herr Demirci hat ja eben schon gesagt gehabt, genau, Staat und Verwaltung wurden komplett umgebaut, nicht? Und da wollte ich noch hinzufügen, dass auch die Medienlandschaft komplett umgebaut bzw. abgebaut wurde. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber rund 100 Medienhäuser, Medien wurden geschlossen, wurden gewaltsam geschlossen in der Türkei. Die Pressefreiheit, die gibt es quasi nicht mehr. Der Großteil der Medien ist tatsächlich gleichgeschaltet. Und Zivilgesellschaft in der Türkei, also die Türkei ist ein sehr junges Land und die Zivilgesellschaft wird immer noch blutig niedergeschlagen. Und als das aktuellste Beispiel, das ich da eigentlich mal nennen möchte, ist zum Beispiel die versuchte Schließung der Bilgi-Universität vor wenigen Wochen in Istanbul. Die Bilgi-Universität ist eine renommierte Privatuni mit internationalem Anschluss, man kennt sie landesweit. Und es wurden ja nach dem Putschversuch etliche Universitäten geschlossen, weil diese halt entweder zu liberal sind oder angeblich der Gülen-Bewegung nahestehen. Da ist es ja immer so ein bisschen schwierig mit der Nachweisbarkeit. Also wer steht Gülen wirklich nah? Also es hat schon gereicht, dass man das falsche, in Anführungsstrichen, Bankkonto hatte, dass sein Kind auf die falsche Privatschule geschickt hat. Also Gülen war ja ein Imperium in der Türkei. Das war nicht nur irgendeine Predigerfigur, es war wirklich ein Imperium, das er sich da geschaffen hat, weltweit, auch in Deutschland.
Herr Demirci, Sie wollten dazu auch noch was sagen.
Nee, ich wollte da nur hinzufügen, also ein Konto bei der falschen Bank oder das Kind ist auf der falschen Uni oder aber auch ein Abo bei der falschen Zeitung konnte damals schon dazu führen, dass man da unter Terrorverdacht stand. Ganz kurz zu dem, was Frau Akyol gesagt hat, wir als Friedrich-Naumann-Stiftung sind ja sehr stark mit der Zivilgesellschaft tätig in der Türkei und das lässt sich wirklich feststellen. Seit 10 Jahren ist die Zivilgesellschaft unter einem enormen Druck in der Türkei. Sie arbeitet unter völlig anderen Bedingungen als vor 2016. Also es gibt Selbstzensur, es gibt Ermittlungsverfahren, es gibt einen hohen administrativen Druck, es gibt eine sehr vorsichtige öffentliche Kommunikation. Und viele Menschen haben auch schon leider die Erfahrung machen müssen, dass entweder gegen sie ein Ermittlungsverfahren läuft, dass sie vielleicht schon auch kurzzeitig hinter Gittern waren, in Untersuchungshaft, dass sie schon mal von der Polizei mal befragt wurden. Ja, das sind alles Sachen, die die Menschen in der Türkei, die für die Zivilgesellschaft tätig sind, schon erlebt haben. Ja. Aber trotz all diesem Druck ist die Zivilgesellschaft in der Türkei weiterhin sehr dynamisch und vital. Und vielleicht auch der Grund, wieso die Türkei bei all diesem Druck seit 2016 immer noch kein Russland geworden ist.
10 Jahre Putschversuch in der Türkei. Wo steht das Land heute? Darüber sprechen wir in dieser Folge von SWR Kultur Forum mit der Politikwissenschaftlerin Dastan Jazim, der Journalistin und Erdogan-Biografin Çiğdem Akyol und dem Leiter des Istanbuler Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung Arit Demirci. Wenn wir diese düsteren Rückblicke oder auch Aussichten vielleicht, die Sie gerade alle gezeichnet haben, ich würde dem gerne ich will es nur in ganz große Anführungszeichen setzen, ein positives Erbe dieser Julinacht entgegenstellen, nämlich die Entmachtung des Militärs. Die Armee, die wurde von Atatürk, vom Staatsgründer der türkischen Republik, als Gralshüter der Republik bestimmt und hat sich immer als eine Art Institution verstanden, die außerhalb der Demokratie funktioniert, hat immer direkten Zugriff auf die Regierung gehabt. Ist das ein, wenn man so möchte, positives Erbe dieser Julinacht oder verblasst das hinter der Entdemokratisierung?
Ich glaube, die Armee ist auf der einen Seite durchaus strukturell entmachtet. Die ganze Wucht dessen, was die Türkei militärisch damals schon eben hatte, an militärischem Arsenal, aber auch an militärischer Kraft. Die wurde schlicht und ergreifend einfach auf mehrere Akteure verteilt, die aber in einer immer stärkeren Türkei sind, in einer zentralisierteren Türkei sind, auch in einer Gesellschaft sind, die halt eben, und das hat halt eben dieser zivile Putsch und auch die breite Bevölkerungsunterstützung für viele, viele militärische Aktionen, gerade im Kampf eben gegen die kurdische Bevölkerung. Und das hat halt eben gezeigt, dass wir jetzt einfach einen anders strukturierten Militärapparat haben. Und deswegen mit der Art und Weise, wie halt eben jetzt das aufgebaut ist, dass der Präsident direkte Befugnisse hat, was das Militär angeht, aber auch mit den außenpolitischen Entwicklungen. Die Türkei ist ein wichtiger Akteur geworden, in dem die Türkei paramilitärische Akteure aufgebaut hat, wie eben die Sadat, wie halt eben islamistische Milizen, die auch von der Türkei in anderen Ländern eingesetzt werden, wie in Syrien oder in Libyen. Und gleichzeitig auch die geopolitische Rolle, in der die Türkei ist. Wir erinnern uns, damals war die Türkei sehr geschwächt, auch ökonomisch geschwächt, gerade in den 2000ern, hat darum gebeten, auch in die EU einzusteigen, ein Mitglied zu werden und so weiter und so fort. Wir haben auch davor geredet über Zivilgesellschaft. Das hatte ja auch viel mit der EU-Öffnung zu tun, dass es eben eine zivilgesellschaftliche Renaissance so ein bisschen gegeben hat. Das Ganze ist nicht nur vorbei, weil wir halt eben nochmal einen ganz, ganz großen Rechtsruck in der Bevölkerung generell haben, sondern auf der anderen Seite haben wir das Problem beziehungsweise die veränderte Situation, dass die EU, die ja eben 2016, also im selben Jahr des Putsches, beispielsweise den Flüchtlingsdeal mit der Türkei gemacht hat, also mit einer Türkei, die sich immer mehr autokratisiert hat, gezielt einen Deal gemacht hat, um sich eben Flüchtlinge vom Leib zu halten. Die breiten Entwicklungen, die wir gesehen haben, eben auch gerade seit dem Krieg mit der Ukraine, wo die Türkei eine ganz, ganz zentrale Rolle übernommen hat zwischen Russland und der Ukraine. Und jetzt schließlich einer Türkei, die eben so einen NATO-Gipfel bei sich ablaufen lassen kann und dann eben noch Militärgeschenke bekommt. Genau, vor ein paar Tagen militärische Geschenke bekommt. All diese Sachen, die Tatsache, dass die Türkei jetzt Exporteur von Waffen ist, Exporteur von eben Drohnensystemen ist. Italien, Spanien, richtige EU-Länder haben ja eben militärische Deals, Import-Deals mit der Türkei abgeschlossen. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das heißt, klar, auf der einen Seite, wenn man nur die Armee als einen Teil anguckt, natürlich ist die geschwächt, aber wenn man das ganze Bild anguckt, sehen wir halt eben ein sehr, sehr zentralisiertes System und ein immer, immer stärkeres und sehr, sehr autoritarisiertes und stark militarisiertes System in der Türkei.
Herr Demirci, bei allem, was Frau Jasim gerade beschrieben hat, damals wollten Schwergewichte in der EU nicht, dass die Türkei tatsächlich beitritt, unter anderem die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hat man sich in der EU auch ohne Beitritt der Türkei eigentlich jetzt zu abhängig gemacht?
Ja, das stimmt. Nur mal ganz kurz, was Frau Jasim gesagt hat. Also da gehe ich voll mit. Das ist natürlich unbestritten, dass das Militär heute innenpolitisch vielleicht nicht mehr die Rolle ausübt, die sie bis vor einigen Jahren auch ausgeübt hat. Insofern ist das eigentlich eine positive Nachricht oder ein positives Ergebnis vom Putschversuch 2016, weil die Gefahr eines klassischen Militärputsches heute deutlich geringer ist. Aber ob jetzt durch die zivile Kontrolle auch mehr demokratische Kontrolle entstanden ist, das mag ich zu bezweifeln. Das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht außer Acht lassen darf, weil zivile Kontrolle bedeutet ja nicht automatisch demokratische Kontrolle, wie Frau Jasim das gerade schon beschrieben hat. Was zur EU-Beziehung der Türkei angeht, ich glaube, es war damals ein großer Fehler, sowohl von Frau Merkel als auch von Herrn Sarkozy, noch in den goldenen Jahren, in Anführungsstrichen, ja, als die Türkei wirklich große Anstrengungen unternommen hat, die Reformen durchzusetzen, unter Tabus zu brechen der türkischen Geschichte, als er unter Erdogan zwischen 2002 und 2007 oder 2008, als er wirklich große Anstrengungen unternommen wurden. Da wurde der Türkei schon eigentlich klar gemacht, dass die Türkei niemals EU-Mitglied werden darf. Ich glaube, das hat zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann auch zu einem Knackpunkt geführt in Ankara. Ja. Es gibt die zwei Lesarten, die einen sagen, Erdogan war schon immer antidemokratisch und das war immer ein Spiel von ihm. Andere sagen, erst die Entwicklungen haben ihn eigentlich dazu geführt, dass er sich gegen die Demokratie gestellt hat. Also ich mag da jetzt nicht in die Glaskugel gucken oder versuchen zu spekulieren, was das Richtige war. Aber ich glaube, bestimmte andere Entscheidungen seitens auch der EU hätten vielleicht eine andere Türkei hervorbringen können. Also ich versuche da mich vorsichtig auszudrücken. Seitdem erleben wir eigentlich eine transaktionale Beziehung zwischen der EU und der Türkei, die sich auf Sicherheitsfragen, auf Verteidigung, auf Migration, auf Energie, auf Lieferketten beschränkt, dabei aber auch die Werte, für die EU eigentlich steht, ja, und für mich persönlich ist die EU in erster Hinsicht eine Werteunion. Dabei werden diese Werte aber immer stärker außen vor gelassen. Also Spitzenpolitiker aus der EU kommen in die Türkei, ohne dass die Themen der Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Werte, für die EU steht, ohne dass diese angesprochen werden. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Türkei ist Mitglied des Europarates und hier werden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht umgesetzt. Ja. Mhm.
Frau Akyol, jetzt hat Herr Demirci gerade gesagt, ein erneuter Putschversuch sei sehr unwahrscheinlich oder deutlich unwahrscheinlicher. Jetzt gab es ja schon 2016 relativ viel Überraschung, dass es zu diesem Versuch gekommen ist. Würden Sie ihm da zustimmen? Ist das so unwahrscheinlich?
Ich würde erstmal nochmal anknüpfen wollen an die Zivilgesellschaft. Herr Demirci hatte das ja vorhin erwähnt und auch nochmal erwähnt, dass international, also wenn internationale Staatsgäste in der Türkei zu Besuch sind, das Thema gar nicht mehr erwähnen. Da möchte ich den Ball einfach zurückgeben. Wie kommt das eigentlich bei der Zivilgesellschaft an? Die fühlt sich ja wahnsinnig alleingelassen, nicht? Und wenn wir über die Zivilgesellschaft reden in der Türkei, dann reden wir auch darüber, dass seit Jahren die Suizidraten steigen, dass seit Jahren die verschreibungspflichtigen Antidepressiva steigen, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigt etc. Also dass die Türkei sich wirtschaftlich an einem wirklich sehr, sehr schwierigen Zustand befindet. Und jetzt nochmal bitte auf Ihre Frage, wie wahrscheinlich ist ein klassischer Militärputsch? Sehr unwahrscheinlich. Es gibt immer Überraschungen und ich weiß es natürlich auch nicht, aber das Risiko liegt heute eigentlich bei null. Das Risiko für einen zivilen Putsch, der ist viel realer und der liegt heute im Palast in Ankara.
Jetzt ist es ja so, dass mit dem Putschbegriff auch ganz viel Wahlkampf gemacht wurde nach 2016 von Seiten der AKP, von Seiten Erdogans. Das hat mit der türkischen Geschichte zu tun. Ich habe es schon eingangs gesagt, die ist nicht arm an Militärputschen 1960, 71 und 80. Jetzt schien sich diese Geschichte 2016 für viele Türkinnen und Türken zu wiederholen. Welche Rolle spielte denn diese leidvolle Geschichte nach dem Putschversuch von 2016, auch in der Akzeptanz vielleicht der Maßnahmen, die wir jetzt so eingehend besprochen haben?
Zu Beginn sicherlich eine recht hohe, weil Sie müssen sich auch vorstellen, also wie auch das Straßenbild sich verändert hat. Wenn Sie in Istanbul mit der Metro gefahren sind, dann wurden da immer die sogenannten Märtyrer gezeigt, nicht? Es gab überall Plakate in der Stadt, wo das nationalistische Narrativ nochmal zusätzlich bedient wurde. Es wurde ja die Feierlichkeiten, die stattgefunden haben, die Brücke, die umbenannt wurde, etc., nicht? Und zu Beginn hat es natürlich dazu gefördert, dass die Maßnahmen, die zuvor schon im Ansatz erkennbar waren, dass die dann auch stärker ausgebaut werden konnten. Das hatte ja Frau Yassim auch gerade gesagt, nicht? Also das Präsidialsystem, das dadurch eingeführt worden konnte oder mitunter dadurch eingeführt wurde. Mittlerweile allerdings ist dieser Jahrestag eigentlich emotional entleert, weil die Türkei wirklich andere Probleme auch einfach hat.
Herr Demirci, Sie leben ja in Istanbul aktuell. Wie nehmen Sie denn, oder wie haben Sie das denn in den vergangenen Tagen wahrgenommen, den herannahenden Jahrestag?
Ja, also es ist ja dieses Jahr der 10. Jahrestag und deswegen werden die Feierlichkeiten doch etwas stärker und intensiver ausfallen als in den Jahren zuvor. Also da gehe ich ganz mit bei Frau Akyol, dass das schon ein bisschen über die Jahre entleert wurde. Für die allermeisten Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal, ist der 15. Juli einfach ein Feiertag, wo man nicht zur Arbeit gehen muss. Ja, wenn das auch gut gelegen ist, auf einen Montag, Freitag, kann man sich daraus ein langes Wochenende machen und irgendwie aus der Stadt rausfahren und sich was gönnen oder so. Weil mit der Zeit sind die Menschen nicht wirklich mitgegangen in dem Sinne, wie sich die Regierung das vorgestellt hat. Die Regierung hat ja versucht, aus dem 15. Juli ein Narrativ aufzubauen, ein Gründungsmythos der neuen Türkei, Yeni Türkiye. Die Regierung spricht ja immer von der neuen Türkei, die mit dem Amtsantritt von Erdogan 2002 sozusagen angefangen hat. Alles davor war schlecht und das ist alles die alte Türkei. Und das 15. Juli soll so ein Gründungsmythos für die neue Türkei sein. Aber das ist nicht wirklich so angekommen, wie sie sich das vorgestellt hat, die Regierung. Weil die Anzahl der Menschen, die immer auf diesen Feierlichkeiten war, die war dann doch etwas überschaubar.
Aber jetzt würde ich aber doch nochmal nachfragen wollen, weil es ist ja so gewesen, dass sowohl Präsident Erdogan als auch die Regierung, als auch die AKP ganz viel Wahlkampf gemacht haben mit diesem Putschbegriff oder mit dieser Angst vor dem Putsch. Also als 2019 beispielsweise in Istanbul die CHP, die Oppositionspartei, das Rathaus erobert hat mit Ekrem İmamoğlu, den haben wir gerade schon angesprochen, da war plötzlich die Rede von einem Putsch an der Wahlurne. Verfängt dieses Narrativ gar nicht mehr, nicht mehr bei den eigentlichen Anhängern?
Also ich behaupte einfach mal, dass das nicht wirklich verfängt. Ja. Es sind andere Gründe, die vielleicht stärker im Vordergrund stehen bei der Wahlentscheidung der einzelnen Person. Aber dieses Drohungsszenario, dass mit dem Sieg der Opposition wieder Militärputsch an der Tagesordnung kommen würden, ich glaube nicht, dass das wirklich selbst bei den AKP-Anhängern verfängt. Heute haben wir, wie gesagt, dieses Jahr das 10-Jährige. Es fällt ein bisschen intensiver aus. Wir werden Veranstaltungen sehen in allen 81 Provinzen, auch im Ausland. Das diesjährige Motto lautet Irade Bizim, Zafer Bizim, also unser Wille, unser Sieg. Und da wird natürlich die Regierung und das ganze Regierungsapparat da nochmal wirklich sehr stark die Werbetrommel dafür rühren. Es gibt Ausstellungen, es gibt Dokumentation, Fernsehproduktion, ja. Das staatliche Fernsehen TRT wird, glaube ich, eine Serie oder einen Fernsehfilm dazu ausstrahlen. Es gibt vieles, was dieses Jahr vorgenommen wird, um vielleicht nochmal das Ganze anzukurbeln, auch für die kommenden Jahre. Aber mein Gefühl für die letzten Jahre war es, dass es für die allermeisten nicht so viel aussagt.
Frau Jasim, ich frage jetzt einfach mal andersrum. Wenn die Anhänger sich nicht mobilisieren lassen oder nicht mehr so mobilisieren lassen, wie das vielleicht ursprünglich mal der Fall war, war die Reaktion oder ist die Reaktion auf diesen Putschversuch, also die Militarisierung, die Sie angesprochen haben, die Repressionen, ist diese Angst aber immer noch wirksam in der Bevölkerung?
Ja, ich glaube, also es ist klar, es ist auf jeden Fall auf der einen Seite Angst. Auf der anderen Seite ist es wirklich, ich muss nochmal wirklich dieses Plädoyer machen. Erstens, Leute wählen die AKP aus vollkommen anderen Gründen. Also das muss man immer nochmal betonen. Und das ist ja auch, was Erdogan mitgenommen hat aus diesem Gülen-System und weiter kreiert hat. Ein AKP-Wähler zu sein, in diesem ganzen Kosmos zu sein, das ist ein Lifestyle. Das ist etwas, wie du deine Kinder erziehst, das ist, wie du dich anziehst, das ist, welche Telenovelas du guckst, in welche Restaurants du gehst. Wir dürfen nicht unterschätzen, die Softpower, das ist etwas, was so tief ist, ja. Das kann wirklich unglaubliche Widersprüche, die wir, und das ist das Ding, man muss sich von diesem westlichen Denken lösen, so von wegen, okay, das sind Panzer gewesen und das will ich nicht mehr. Das ist ja eine andere Denke, es ist eine Denke, die unglaublich viele Widersprüche und auch wirklich massive innere Gewalt überwinden kann, wenn es einen gemeinsamen Feind gibt. Und da muss ich sagen, das ist etwas, wo Erdogan und Atatürk sich eigentlich sehr ähnlich sind. Eines der Prinzipien der CHP und des Kemalismus ist der Populismus gewesen. Und der Populismus hat halt eben auch zusammen mit dem anderen Prinzip des Anti-Establishment-Gedanken den Gedanken, dass man eigentlich die ganze Zeit einer Bevölkerung, die die Mehrheit darstellt, die eigentlich die Macht hat, die alles Mögliche hat, dass man ihnen die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass sie trotzdem ihre Gewalt verkaufen können als ein Dasein, als eine Minderheit gegen eine überbordende Kraft, ob es jetzt der Westen ist oder ob es jetzt eben die Minderheiten sind oder eben die jüdische Weltverschwörung. Also so baut sich ja dieser Gedanke auf. Das heißt, dieses über Putsch reden, das ist einfach nur sozusagen eine Dog Whistle. Das ist halt eben so etwas, womit etwas getriggert wird, was viel, viel älter ist in der Türkei. Wir müssen uns erinnern, die Türkei ist ein Land, was aufgebaut ist, eben schlicht und ergreifend erstmal auf dem Genozid gegen große Bevölkerungsgruppen. Eben die ArmenierInnen, AssyrerInnen, ArameerInnen, PontusgriechInnen, dann später den großen genozidalen Kampagnen gegen die Kurdinnen und Kurden. Es ist darauf aufgebaut, dass halt eben das Land auf so einer Vernichtung aufgebaut ist, die komplett verleugnet wird. Das muss man als Gesellschaft erstmal schaffen. Das muss man mal durchziehen, mehr als 100 Jahre. Und das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und damit kann man nicht argumentieren. Das ist das Schwierige einfach an der Türkei, die wir jetzt haben, die einfach die Konsequenz dessen ist, wie es die letzten 100 Jahre gelaufen ist. Wir hatten es eben kurz von der EU. Ich denke einfach, in den 2000ern hat die EU das aber auch einfach nicht verstanden. Die haben eine Idee gehabt von so einem Institutionalismus, von so einer ökonomischen gegenseitigen Abhängigkeit und sozusagen so einer Benevolenz, die daraus kommen würde. Und das funktioniert einfach nicht bei solchen Systemen und vor allem nicht bei Islamisten, die am Ende vor allem für eines leben, nämlich ein Leben nach dem Tod und nicht im Leben jetzt.
Frau Akyol, haben wir das in der EU vielleicht einfach nicht verstanden?
Frau Yassim hat gerade gesagt, wir müssen die westliche Brille ablegen. Und das finde ich einen sehr zentralen Punkt, nicht? Also dass die AKP Jahrzehnte so erfolgreich war und auch Erdogan, hat ja seinen Grund. Und dieser Grund ist historisch, wenn man sich mit der Türkei auseinandersetzt. Ich finde, es gibt so in den deutschen Medien, werden AKP-Wählerinnen so behandelt, als seien es Alien. Dann kommt dann immer die Bild-Zeitung um die Ecke und schaut sich an, wer steht vor den türkischen Konsulaten, Botschaften und wählt die AKP. Und die werden so behandelt, genau, als seien es halt Außerirdische, sind es aber nicht. Und was unterschätzt wurde oder was nicht gesehen wurde, vielleicht war auch einfach das Interesse nicht da, war die Historie des Landes, war auch zu sehen, dass Politik anders funktioniert. So wird die CHP zum Beispiel, nur ein saloppes Beispiel, die CHP wird immer als die sozialdemokratische Oppositionspartei betrachtet. Sozialdemokratie hört sich ja zunächst einmal nicht gerade sehr gewaltvoll an. Schaut man sich die Geschichte der CHP an, ist es eine nationalistische Partei, nicht? Und Nationalismus wird in der Türkei ganz anders gehandhabt, als wir das in Deutschland kennen. Es ist ein ganz anderes Narrativ. Nationalismus ist überhaupt nichts Negatives. Die EU hat es nicht unterschätzt, die EU hat es einfach nicht gesehen, mit wem sie da eigentlich verhandelt, hat die Geschichte des Landes nicht gesehen, hat es ignoriert und schlicht ausgeblendet und war einfach auch arrogant.
Um das zu verstehen, muss man sich auch ein bisschen mit der Geschichte der Türkei auseinandersetzen, was natürlich sehr komplex ist, ja. Und man kann natürlich nicht von jedem erwarten, sich dahinzusetzen und sich die Geschichte der Türkei angefangen im späten Osmanischen Reich auseinanderzusetzen, ja. Ich sag mal, die Psyche der Menschen in der Türkei ist sehr stark von der Paranoia bestimmt, landlos irgendwann zu werden, ja, also die Türkei zu verlieren oder die Territorien zu verlieren. Und das ging ja schon los in den späten Osmanischen Reich, als dieses große, stolze Imperium innerhalb weniger Jahrzehnte in sich zerfallen ist. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, stand das, was da noch übrig geblieben ist vom Osmanischen Reich, kurz davor eigentlich zerstückelt zu werden. Und dann kam Mustafa Kemal Atatürk. Die türkische Republik basiert auf dem Sieg im nationalen Befreiungskrieg. Und der Befreiungskrieg selbst fußt auf diesen ganzen Genoziden an den Minderheiten. Und alles, was nicht türkisch war, wurde nicht als Teil dieses Systems mehr angesehen. Und ich glaube, diese Angst, diese Paranoia, ich glaube, das wurde auch von der türkischen Republik bewusst, vor allem in der Bildungspolitik, aufrechterhalten. Ja, so Sprüche wie, der Türke hat nur den Türken als Freund oder wir sind umgeben von Feinden, das zieht sich ja über die Jahrzehnte durch und das sitzt immer noch in den Köpfen der Menschen, weil das natürlich auch so bewusst auch vom Militär auch immer propagiert wurde. Und letztlich, Frau Akgül hat gesagt, die CHP wird wie eine sozialdemokratische Partei hier klassifiziert. Letztlich sind hier alle Parteien nationalistisch. Also der Nationalismus ist eigentlich der gemeinsame Nenner aller politischen Parteien. Ja, ob sie jetzt Mitte rechts stehen oder Mitte links stehen. Aber ohne Nationalismus ist hier in der Türkei von heute und auch in der Türkei der Vergangenheit nicht viel zu gewinnen.
Und da möchte ich nochmal einhaken. Natürlich kann nicht jeder sich mit der Türkei oder muss auch gar nicht jeder sich mit der Geschichte der Türkei im Kleinen auseinandersetzen. Aber wir haben über 3 Millionen türkisch-kurdischstämmige Personen, die in Deutschland leben. Also man ist Teil, man ist in dieser Gesellschaft drin. Und das ist dann auch Aufgabe der Medien, da auch ein bisschen zu differenzieren oder auch mal ein bisschen hinter die Schlagzeile zu schauen und hinter diese Figuren, über die wir ja eigentlich reden, diese prägenden Figuren. Und da, das fehlt mir dann. Da muss ich jetzt mal mich und meine Kolleginnen auch kritisieren, dass wir das manchmal doch ein bisschen zu sehr herunterbrechen und etwas zu sehr vereinfachen.
Frau Akgül, Sie schreiben in Ihrem Buch von 2017, es gibt keine Alternative zu Erdogan. Stimmt das noch oder ist das jetzt schon gleich die falsche Frage, weil mit der verstehen wir die Türkei gar nicht?
Die Alternative, die derzeitige die Chancen hätte, die sitzt im Gefängnis. Das ist Ekrem İmamoğlu, der Istanbuler Bürgermeister, der er einst war. Er wurde abgesetzt, abgeführt, sitzt im Gefängnis. Und er wäre Stand jetzt, wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, die Person, die ihm politisch das Wasser reichen könnte.
Frau Jasim.
Es kommt darauf an, was man als Alternative sieht. Wenn die Alternative ist, dass sozusagen ein Tyrann durch den nächsten ersetzt wird, eine Person durch die nächste Person ersetzt wird, die denkt, dass es legitim ist, militärische Gewalt gegen nationale Minderheiten und gegen verschiedenste marginalisierte Gruppen vorzugehen, dann ist das eine Alternative. Herr İmamoğlu hat allen militärischen Invasionen in den kurdischen Gebieten in Syrien zugestimmt. Er ist auch einer der härtesten Vertreter der antigriechischen Politik auch in der Türkei und dessen, was Mustafa Kemal gemacht hat, eben in diesen Kampagnen. Also das ist so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Geschichte, ist, was sieht man als die Alternative? Eine Alternative, die wirklich versucht, das aufzuarbeiten. Und das war ja der Versuch der HDP. Die HDP hat versucht, das, was in den Gezi-Protesten passiert ist, zu sammeln, ein bisschen voranzubringen. Vieles davon ist kaputt gegangen. Wir haben das ja gesehen, die Gen-Z-Proteste, die sind am Ende auch mit Mustafa Kemal Flaggen und Pikachu-Kostümen rumgelaufen. Also sonderlich strukturiert ist das halt auch nicht. Und das ist das Problem. Europa hätte eine gute Rolle haben können, um ein anderes Türkischsein aufzubauen, haben sie aber nicht, auch eben im Kalten Krieg schon, haben sie das bewusst mitgemacht, eben gerade im Sinne des Antikommunismus und das sind eben die Früchte, die wir jetzt tragen und da habe ich leider kein positives Endwort dazu.
Aber Sie vielleicht, Herr Demirci, mit Blick auf die Zivilgesellschaft möglicherweise?
Also ein Blick auf die Zivilgesellschaft ist immer gut, denke ich, weil die türkische Zivilgesellschaft, wie ich schon vorher gesagt habe, trotz all diesem Druck noch sehr stark ist und dynamisch ist und sich auch eine bessere Türkei wünscht und auch daran arbeitet tagtäglich. Das ist nicht einfach. Aber wir müssen uns auch noch mal klar machen, dass die Türkei eigentlich dieses kompetitive, autoritäre System, was es bis vor kurzem noch war, ja, also es gab das autoritäre System schon vor März 2025, aber es gab noch dieses kompetitive Element. Wahlen konnten von der Opposition gewonnen werden. Ob das immer noch der Fall ist seit der Inhaftierung von İmamoğlu und mit dem, was alles davor und danach passiert ist, muss man eigentlich daran zweifeln. ob überhaupt noch ein Wechsel an der Spitze möglich ist oder ob überhaupt ein Wechsel möglich ist, der von Volk selbst bestimmt ist oder ob diese Person, wer auch immer das sein wird, der Erdogan ersetzen wird, ob diese Person nicht doch von oben, vom System eigentlich den Menschen vorgesetzt wird. Also ich möchte das nicht so schwarz sehen wie Frau Jassim, aber es ist natürlich klar, dass auch eine Person X, der als Nachfolger von Erdogan an die Macht kommt, diese Person wird in diesem Präsidialsystem das Land führen mit einer enormen Machtfülle. Und von dieser Person sich ein demokratisches Land sofort zu wünschen, wäre vielleicht auch etwas zu naiv.
10 Jahre nach dem Putschversuch, wo steht die Türkei heute? Das war das Thema in SWR Kultur Forum. Dankeschön an meine Gäste, die Journalistin und Erdogan-Biografin Çiğdem Akyol, die Politikwissenschaftlerin Dastan Jazim und den Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Istanbul, Aret Demirci. Am Mikrofon war Pia Mazurczak und wenn Sie noch mehr über den Putschversuch und seine Folgen erfahren wollen, für das Wissen auf SWR Kultur hat unser Korrespondent Benjamin Weber die Ereignisse vor 10 Jahren aufgearbeitet. Nachzuhören auf swr.de oder in AD Sounds.